Position der Sortierung der Impulse, liegt dann in harter Zeit und bevor die Impulse noch immer nicht abgeklungen sind und daher eine Bedeutung haben und mitspielen. So, ich wiederhole dieses Bild noch einmal, da es sehr eindrucksvoll zeigt. Zwei Dinge. Erstens, dass wir nicht umsonst uns mit Fourier gequält haben, mit Korrespondenzen und anderen Dingen, dass wir hier auf dieser Folie ohne Gleichung auskommen. Und das zweite, letzte oder dritte eigentlich dann, ist das, dass wir hier die Intersymbolinterferenz sehen, wie sie sich auf natürliche Art und Weise aufgrund der Gegebenheiten einstellt. Ja, das heißt, wir haben hier die linke Spalte den Zeitbereich, die rechte Spalte den Frequenzbereich. Die oberste Zeile, wenn Sie so wollen, ist die Ausgangssituation. Ja, wir haben einen rechteckförmigen Impuls als Eingangssignal mit entsprechendem Sinkverlauf als Spektrum. Ja, wir können zeitlich beschränken, daher im Frequenzbereich nicht beschränken. Die zweite Zeile hier ist der Kanal. Ja, das heißt, wir wollen auf die Übertragungsfunktion kommen, Ausgangsspektrum, wenn ich eine Übertragungsfunktion habe, die den Kanal repräsentiert und das Spektrum kennen des Eingangssignals. Ja, das ist das, unser Eingangssignal. Das wäre ideal, hier ein rechteckförmiges Filter, das heißt der Kanal wird als Tiefpass modelliert in diesem Fall als idealer Tiefpass. So, das Ausgangsspektrum hier entspricht der Multiplikation des Eingangsspektrums mit der Übertragungsfunktion. Das heißt, wenn die beiden hier multiplizieren, dann schneide ich praktisch diesen Bereich hier heraus. Ja, alles andere ist auf Null. Und ich sehe hier, ich habe hier ein beschränktes Spektrum hier im Ausgangssignal, was natürlich bedingt, dass das Eingangssignal, also das Zeitbereich, unbeschränkt sein muss. Ja, das heißt, wir sehen hier mal prinzipiell den Verlauf dieses Eingangssignals. So, wie komme ich jetzt zu diesem Verlauf dieses Ausgangssignals, natürlich auch der Eingangssignal dann vom Empfänger. Ja? So, das heißt, ich habe diesen Impuls hier, ich habe hier die Bandbeschränkung. Das heißt, dies sind diese beiden Dinge, die muss ich mir immer vor Augen halten, wenn ich dieses Diagramm zeige. Ja? Was füttere ich hinein in den Kanal? Wie verhält sich der Kanal? Wie modelliere ich den Kanal? Das ideal Tiefpass. Und alles andere ergibt sich. Ja, alles andere sind nur mehr Anwendungen von Korrespondenzen, Theoremen und dann entsprechende Schlüsse daraus ziehen. So, dieser hier aufgrund des Dualitätstheorems entspricht im Zeitbereich hier einer Sinkfunktion. Ja, die Sinkfunktion, wunderschöne Nullstellen hier bei E0 halbe und so weiter. Ja, also Vielfachen davon. So, das heißt, wenn ich hier zu dem Ergebnis gekommen bin, im Frequenzbereich durch Multiplikation, muss ich natürlich zum Ergebnis im Zeitbereich kommen, durch eine Faltungsoperation. Das heißt, dass diese Funktion gefaltet hier mit dieser Funktion. So, beim Falten muss man immer eine umdrehen und verschieben. Ich drehe natürlich diese um, weil die schon symmetrisch ist, damit bleibt sie wieder von der Kurvenform her das gleiche Signal, die gleiche Form. Und dann lasse ich das hier zum Beispiel für den Zeitpunkt t gleich 0, muss ich das Produkt bilden. Damit habe ich nur das da herausgeschnitten und da habe ich sozusagen das Maximum drinnen. Das heißt, habe ich hier einen großen Wert. So, und jetzt verschiebe ich dieses dann zum Beispiel hier nach rechts und muss jeweils immer, um der Faltungsoperation gerecht zu werden, das Produkt aus beiden Funktionen bilden und dann drüber integrieren. Ja, das heißt, ich muss die Fläche von dem Produkt bestimmen. Da es hier eine beschränkte Funktion, eine beschränkte Ausdehnung hat, dann hat es auch immer auch hier, schneidet es nur einen exakten Teil aus der Funktion heraus und alles andere ist Null. So, das was mich hier interessiert, ist natürlich zum Abtastzeitpunkt. Ja, das heißt, ich möchte wissen, hier zum Beispiel an der Stelle T0, welchen Wert sich hier gibt. Ich wünsche mir natürlich hier einen Wert 0. Ja, das heißt, kann ich dieses mit diesem Sachverhalt überhaupt erreichen? Das heißt, ich verschiebe hier diese eine Funktion um T0. Dieses Rechteck ist hier grün angedeutet. Ja? So, da ist immer 0. Das heißt, jetzt muss ich das Produkt bilden aus dem Grünen mit dem Blauen da. Was übrig bleibt, ist nur dieser Abschnitt hier, weil die Funktion ja außerhalb 0 ist und damit das Produkt 0 ergibt. Ja? Also niederknüppelt. Wie der Kasperl die Krokodile immer haut. Ja? Das ist auch die niedergeknüppelt. So, das heißt, ich sehe aber da hinten jetzt, ich bin noch nicht fertig mit der Multiplikation, muss auch noch die Fläche bestimmen. Ja, das heißt, die Fläche unter dem Produkt. Da ich hier sozusagen Wert 1 hier annehme, dann sehe ich hier, dass hier das exakt dieser Fläche hier entspricht. Da die Sinkfunktion aber eine Funktion ist, die hier ein Maximum hat, die Nullstellen hat und hier so das Einhüllende gesehen immer kleiner wird, das heißt da größere Überschwinger, da kleinere, da noch kleinere und so weiter, sehen Sie, dass hier die beiden Flächen hier nicht gleich sein können. Ja? Und zwar dominiert hier der negative Anteil. Ja? Das heißt, die Fläche, die resultierende Fläche, die sich ergibt, wenn ich diese gelbe Fläche hier bestimme, hat einen negativen Anteil, das heißt, der Wert an dieser Stelle ist auf jeden Fall unter dem Referenz- oder unter dem Nullwert. Ja, das heißt, es ist auf jeden Fall da drunter. So, wenn diese Funktion da drunter ist, ich habe mal nur diese zwei Punkte hier bestimmt, natürlich kann ich das jetzt wieder zurückverschieben oder schön langsam da verschieben, kann mir dann vorstellen, wie das Produkt immer ausschaut, dann sehen Sie, die Nullstelle ist hier sozusagen noch vorverlagert worden. Ja, das heißt, Faktum ist auf jeden Fall, dass die Nullstelle hier nicht an der richtigen Stelle sitzt. Ja, nämlich dort, wo ich sie haben möchte, nämlich bei T0. Ja, da, wo der nächste Impuls kommt. Das sind meine Ablastwerte hier. Ich schaue immer hier hin, ich schaue immer hier hin, ich schaue immer hier hin und so weiter. Ja, das heißt, sozusagen, wir haben hier eindeutig gesehen, dass durch die Beschränktheit hier dieses Kanals, ja, dass die alle digitale Frequenzen unterstützt bei der Übertragung, Intersymbolinterferenz auftritt. Ja, das heißt, die Nullstelle hier nicht mehr an der richtigen Stelle ist. Das ist der entscheidende Vorgang. So, das war eine Wiederholung von gestern, weil es eben so wichtig ist. So, bis jetzt haben wir keine Formel verwendet, jetzt werden wir in bescheidenem Maße unsere Erkenntnisse in kleinen Formeln fassen. Ja, das heißt, was mich interessiert hier, ist die Intersymbolinterferenz zum Entscheidungszeitpunkt. Was jetzt vorher nach ist, einmal als erste Näherung, ist vorläufig einmal egal. Ja, nehmen wir an, wir hätten ideal unseren Sample-Tag. Ja, wir werden diese ideale Bedingung später noch ein bisschen auflassen müssen oder mildern müssen. So, das heißt, ein intersymbol-interferenzfreies Signal, das ist jetzt eine Zeitaussage, ist nur zum gewünschten Zeitpunkt ungleich 0 und sonst zu anderen Ablasszeitpunkten, wo ich das nicht wünsche, soll es exakt 0 sein. Ja, das heißt, uns soll natürlich hier für den Zeitpunkt 0 den Funktionswert haben, den die Funktion zu diesem Zeitpunkt hat. Ja, wenn ich ein 1-Bit übertrage zum Beispiel, soll dort von mir aus normiert plus 1 Volt sein. Wenn ich ein 0-Bit übertrage, logisch gesehen, dann soll dort der Wert minus 1 zum Beispiel sein. Ja, das soll diesen Wert liefern. Es soll einen einzigen Wert herausstellen, alle anderen 0. Und das heißt, die Bedingung ist, ich habe hier mein V von T und hier habe ich meine Abtastfunktion, also eine Kernfunktion. Ja, und jetzt sehen Sie wieder unsere guten, bewährten Theoreme und Sätze und Merkhilfen, die wir haben. Das heißt, wir haben hier ein analoges Signal und haben hier eine Multiplikation mit einer Kernfunktion. Das heißt, ich schneide hier zu bestimmten Stellen, nämlich immer zu n von T0, Werte aus der Funktion heraus. Ich möchte aber haben, das ist die rechte Seite jetzt, ich gebe das Ergebnis vor, ich möchte aber nur, dass ein einziger Wert überlebt. Ja? Ein einziger Wert, nämlich das V 0 und dann entsprechend halt natürlich, da ich hier mit Delta von T hier multipliziere, also ein unverschobener Dirac, der die Fläche 1 hat, muss ich den halt auch noch einmal mit da berücksichtigen. Also wertmäßig kommt hier der Wert an der Stelle 0 heraus. Das ist die Bedingung. Ganz einmal nur formuliert, was möchte ich haben, was soll auftreten. So, das vorher Gesagte sehen wir hier in diesem Diagramm noch einmal hier herausgezeichnet, aber hier bestimmt das V von T als Sinkfunktion, die man hier als idealen Möglichstimpuls bezeichnet, und aber hier eine Kammfunktion, mit der ich die multipliziere, nämlich immer zu diesen Nullstellen hier, und damit soll nur dieser rote Teil hier, diese erste Delta hier, oder das unverschobene Delta hier, überleben. Zu allen anderen Zeitpunkten soll das 0 sein. So, Intersymbol, interferenzfreie Signale, das heißt, ich habe hier mal gezeichnet meinen Impuls, einen normalen Rechteckimpuls, von dem wir wissen, dass er hier eine Sinkfunktion darstellt. Das heißt, hier habe ich hier normiert, f mal t, daher habe ich hier 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, das heißt, Das ist genau zu diesem Vielfachen von, müsste doch genau sein, und T0 hinschreiben. So, wie sieht das jetzt da aus, wenn ich zwei hintereinander habe? Und zwar Signale hier, die ich hier als Raised Cosine Signale dann betrachte, oder Raised Cosine Impulsantworten über Raised Cosine Filter dann kommen. Das heißt, ich möchte etwas haben, das ist jetzt momentan ein bisschen ein Vorgriff, ich komme gleich dazu. Ich habe hier die blaue Funktion und grün hier angedeutet, das wäre der nächste Impuls, der hier kommt. So. Was ist entscheidend an diesem Diagramm? Entscheidend an diesem Diagramm ist immer, wenn die grüne Funktion 0 ist, muss die andere entweder ein Maximum haben oder dann entsprechend halt, wenn ich hier nicht zum richtigen Zeitpunkt hinschaue, dann entsprechend immer 0 Werte liefern. Ja? Wenn die grüne Funktion soll hier nur, der Wert hier 1 ist, hier das Maximum liefern und die blaue Funktion soll keinen Beitrag haben. Ja? Da ist so, habe ich D0, damit ist der dann ungeschehen gemacht und so weiter. Frequenzmäßig schaut das einmal so aus. Ja? Ich werde Ihnen dann gleich erklären, wie es zu dieser Funktion hier kommt. Ja? Das heißt, Sie sehen auf jeden Fall, dass hier kein rechteckförmiges Spektrum mehr herauskommt. Ja? Das heißt, es sind andere Impulse als Sinkimpulse. Ja? Das heißt, schaut ein bisschen anders aus hier. So, wenn ich Root-Raised-Cosine habe, das ist eine Veränderung hier, die ich Ihnen dann gleich zeigen werde, wie die stattfindet. Entscheidend ist nur, für Root-Raised-Cosine sind diese Nullstellen stimmen nicht mehr. Das heißt, ich habe hier Beiträge drinnen. Und Sie sehen auch, dass das Spektrum ein bisschen anders hier ausschaut, als wie das vorhergehende. So, noch einmal die Impulsantwort selbst, hier herausgezeichnet für bestimmte Werte, wo ich hier entsprechend einen Übergangsverlauf habe. Ja, das heißt, die sind einfach nichts anderes als legitime Impulse, die hier den richtigen Sachverhalt liefern. Das heißt, für Alpha gleich 0, den wir dann später noch definieren werden, das hat mit dem Übergang, mit der Kante zu tun, hier für Alpha gleich 0 habe ich einen Sync, einen Rechteckimpuls, ein rechteckiges Spektrum, aber einen Sync-Impuls im Zeitbereich. Und ich bringe hier sozusagen, hier habe ich immer die Nullstellen. Die Nullstellen sind exakt an der gleichen Stelle und an der richtigen Stelle. Was Sie hier aber sehen, dass die blaue Kurve zum Beispiel hier wenig Überschwingen produziert, während die anderen hier sehr große Abweichungen haben. Wofür ist das interessant? Interessant ist es dann, wenn der Abfasszeitpunkt nicht mehr exakt stimmt. Ja, das heißt, in Realität tritt da ein Jitter auf. Das heißt, es kann passieren, dass ich hier geringfügige Abweichungen habe. Und Sie sehen, wenn ich eine geringfügige Abweichung habe, liege ich wertmäßig sehr viel daneben bei der schwarzen Kurve und relativ wenig hier bei der blauen Kurve. Das heißt, es sind dann sozusagen sympathische Impulse und jetzt werden wir schauen, wie wir zu diesen kommen. Im Spektrum, also im Frequenzbereich, schaut es so aus. Sie sehen hier schwarz natürlich unser rechteckförmiges Spektrum und Sie sehen für Rot, für Blau, je idealer das Zeitverhalten wird, umso höher wird hier die Bandbreite oder der Bandbreitebedarf. Ja, das heißt, ich muss jetzt da aufpassen und sagen, naja, ein bisschen was muss ich investieren und das, was ich investiere, ist einmal Bandbreite. So, um zu diesen Impulsen zu kommen, müssen wir wieder die Faltung strapazieren. Hier wiederhole ich einmal die Faltung von zwei Rechtecken. Ja, die Faltung von zwei Rechtecken, oben sind die beteiligten Funktionen immer und unten, oben, ja, die beiden, und das wird gefalten, oder? Und das ist sozusagen mein Ergebnis der Faltung, da drinnen steckt. Ja, das heißt, das da ist, die Ausdehnung ist hier 1, hier ebenfalls 1, und Sie sehen, hier ist die Ausdehnung 2, wie es sein soll. Ja? Und beide sind hier normiert, 1 und 1, Fläche 1, da habe ich hier die Spitze 1. Für dieses Rechteck ist es noch relativ einfach darzustellen. So, wenn ich jetzt einen Raised Cosine Impuls habe, also den ich erzeugen möchte, ja, wie man den erzeugt, zeige ich Ihnen dann später mit dem Raised Cosine Filter, ja, indem ich das mit Delta-Funktionen anrege. Nehmen wir an, wir haben diesen Impuls. So, was passiert jetzt, wenn ich einen Raised Cosine Impuls hernehme und hier ebenfalls einen Raised Cosine und die beiden miteinander falte? Warum ist das interessant? Ich muss meine Übertragungsfunktion oder meine Impulse aufteilen auf Sender und auf Empfänger. Ja, dazwischen liegt der Kanal. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit zweimal diese Übertragungsfunktion und daher im Zeitbereich dann eine Faltung. Im Frequenzbereich ist es eine Multiplikation, weil sie in Serie liegen, im Zeitbereich ist es eine Faltung. So, wenn ich von Haus aus schon Raised-Cosine-Impulse im Sender verwende, ja, und noch einmal hier die Filteroperation im Empfänger durchführe, dann habe ich zeitmäßig die Faltung hier zu betrachten. Das heißt, hier sind die Nullstellen an der richtigen Stelle. Ja, das war uns ja das, was uns sympathisch war. Das Problem ist nur, wenn ich im Sender und im Empfänger beides Mal dieses Filter verwende, dann muss ich hier die Faltung nehmen und dann ist die Nullstelle nicht mehr an der richtigen Stelle. Das heißt, ich habe einen Nullstellenfehler. Ja, Sie sehen auch, er wandert hier nach rechts, weil bei der Faltung immer eine Ausdehnung, eine Verschmierung erfolgt. Ja, weil das so drüber rennt und so. Das heißt, ich habe hier einen Nullstellenfehler. Das ist etwas, was da an der Empfangseite nicht mehr zum richtigen Symboltakt auftritt. Ja, das heißt, das ist etwas, was ich nicht haben möchte. So, wie kann ich die Idee jetzt da weiterentwickeln? Die Idee kann ich weiterentwickeln, indem ich meine Übertragungsfunktion so aufteile, dass ich nicht die Übertragungsfunktion des Rechtskosin hernehme, sondern ich ziehe die Wurzel aus dieser Übertragungsfunktion, multipliziere es noch einmal mit der Funktion, von der ich ebenfalls die Wurzel ziehe, erst Wurzel mal Wurzel ergibt dann wieder das Ursprüngliche. Ja, das heißt, in Summe, durch das Hintereinanderliegen dieser beiden Filter, tritt ja die Multiplikation der Übertragungsfunktionen auf. Das heißt, die Wurzel mal Wurzel fällt weg und ich habe das, was ich mir wünsche, nämlich die Raised-Cosine-Charakteristik. So, das heißt, gehen wir mal vom Ergebnis aus. Das Ergebnis ist hoffentlich jetzt klar aufgrund der Erklärung des Sachverhaltes. Hier habe ich eine perfekte Nullstelle. Das heißt, Empfangseite ist aber die perfekte Nullstelle. Dort mache ich keinen Fehler. Ich schaue zum richtigen Zeitpunkt hin und ich erwische den richtigen Sample. Ja, alle anderen haben keinen Beitrag. Wie schaut es aber jetzt mit den Signalen dazwischen aus, die ich verwende? Das heißt, um hier die perfekte Nullstelle zu haben, darf ich natürlich nicht ein Signal wegschicken, wo diese perfekte Nullstelle bereits vorhanden ist. Das heißt, ich schicke den Root-Rest-Cosine-Impuls weg. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Nullstellenfehler. Ja? Senderseitig und empfangseitig habe ich die gleichen Fehler. Wenn ich die beiden aber falte, erhalte ich das richtige Ergebnis. Das heißt aber, während der Übertragung bin ich nicht perfekt im Sinne, dass ich hier das Signal abtasten könnte und zum richtigen Wert komme. Das heißt, während der Übertragung tritt das Phänomen beschreibungsmäßig Intersymbolinterferenz auf. Aber empfangseitig durch die zusätzliche Filterung mit dem Root-Rest-Cosine-Filter habe ich alles wieder rückgängig gemacht. Das heißt, dort nach diesem Filter habe ich keinen Fehler mehr, das heißt keine Intersymbolinterferenz. Ja? Das heißt, während der Übertragung, wenn ich hinschaue, ist es nicht okay. Aber empfangseitig, nach der zweiten Filterung hier, bin ich wieder richtig. Und dort muss es auch sein, weil dort wird abgetastet, dort wird die Entscheidung getroffen. Dort sitzt dann das Matchfilter, das wir im Felde kennenlernen werden. Ja, bis jetzt haben wir nur da. Ja?
Warum ist die Amplitude nicht auf 1 normiert bei den Rotrace-Cosine-Impulsen?
Ja, ich habe es einfach so gezeigt. Ja. Ja, habe ich mir anderen Physik nicht gefragt, warum. Ja. So, was haben wir da jetzt da? Fehlt die nur schon? Ah, das Problem nicht mehr. Achso, dann war ich schon wieder daneben gerade. So, noch einmal das ganze Spiel, aus vielleicht ein bisschen anderen Sichtweise. Hier ist meine Übertragungsfunktion. Hier ist ts als gesamte Zeit, die hier auftritt. Das heißt, ich habe hier h von t und habe hier die verschobene Impulsantwort h von t minus groß t. Das heißt, die blaue Kurve, die grüne Kurve hier liefern immer zu den entsprechenden Wert. Da muss die blaue Kurve den richtigen Wert liefern. Hier an dieser Stelle um eine Symboldauer verzögert hier, muss die grüne Kurve den richtigen Wert liefern. Ja, das heißt, dieser Sachverhalt, hier wird jetzt nur zusammengeschrieben für die ideale Form, nämlich hier für die Sinkfunktion. Und Sie sehen, wenn ich jetzt da hier Infobits drauflege, also 1101 zum Beispiel, dann dreht sich halt entsprechend der Polarität des anderen hier um. Und Sie sehen aber, die Nullstellen bleiben trotzdem natürlich vorhanden. Ich habe nur amplitudenmäßig eine Spiegelung durchgeführt. Ja? Das heißt, über die X-Achse. Das heißt, zu den Entscheidungszeitpunkten delegiere ich hier immer das richtige Signal. So, das heißt, die Sinkimpulse waren sehr gut zur Erklärung. Ja, habe ich gesehen, dass Raised-Cosine, Root-Raised-Cosine und so weiter schönere Impulsformen liefert. Das Problem ist nur, dass die Sinkimpulse physikalisch nicht realisierbar sind. Ja, dass durch die Ausdehnung und so weiter wird ja unendliche Energie da drinnen stecken. Das andere, was wir bereits gesehen haben und was ich Ihnen gezeigt habe, ist, wenn ich einen Fehler habe um den Abtastzeitpunkt, die Sinkfunktion sehr große Amplitudenwerte, die ich natürlich auch nicht haben möchte. Wir haben gesehen bei Raised Cosine, dass man hier durch Investition von Bandbreite hier diese Amplitudenwerte sehr, sehr klein halten kann. Ja? Abtastfehler treten ja immer auf, gibt immer Veränderungen auch im Abtastzeitpunkt. Daher zur Erklärung, war die Sync-Impulse perfekt realisieren oder für die Übertragung sind sie nicht besonders gut geeignet. Ja, das heißt, ich habe in der Regel kein exaktes Timing. Was ist die Idee, die dahinter steckt? Und jetzt wollen wir auf das kommen, was wir schon als Ergebnis vorweggenommen haben, nämlich auf die Race-Cosine-Übertragungsfunktion. Das heißt, die Idee, die naheliegt, ist, wenn die Nebenkeulen zu groß sind, dann beaufschlage ich die einfach mit einer Dämpfung. Ich multipliziere das Ganze mit einer Dämpfungsfunktion und schaue, wie, welche Gestalt die sein muss und was das dann für den Zeitbereich und für den Frequenzbereich bedeutet. Das heißt, ich nehme die Sync-Impulse einmal her und schaue, wie funktioniert es mit einer Dämpfungsfunktion. Das heißt, ich zeichne hier in Tangente in den Nullstellen hier. Und Sie sehen, diese Durchtrittssteilheit hier in den Nullstellen ist relativ groß, wenn ich die Tangente hier zeichne. Ich möchte das mit einer Dämpfungsfunktion multiplizieren. Ja, und zwar im Zeitbereich. Ich möchte im Zeitbereich die Abweichungen neben dem perfekten Abtastzeitpunkt gering halten. Das heißt, hier in der Dämpfungsfunktion, die halt muss irgendeinen Verlauf haben. Ja, da darf es natürlich wenig dämpfen, das will ich ja haben, aber da dieses alles wird relativ gut dämpfen. So, einmal ganz symbolisch hier angedeutet, durch die Dämpfungsfunktion ist die Steilheit dieser Tangente einmal geringer geworden. So, die Frage ist jetzt, was bedeutet das für den Frequenzbereich? Der Frequenzbereich für die Sync-Funktion ist klar, das ist hier dieses Rechteck. Ja? Und ich bezeichne hier jetzt am Unterschied, oder zur besseren Erklärung hier, die Kante für dieses Rechteck hier mit Fpi. Ja, das ist das komische Pi da drinnen, das die anderen, viele von Ihnen kennen werden hier, wenn sie mit Tech einmal irgendwas gemacht haben. Ja, da gibt es diesen schönen Buchstaben. So, das heißt, die Dämpfungsfunktion hier, die hat aber einen symmetrischen Verlauf. Das heißt, auch das muss hier symmetrisch sein und sie ist beschränkt auf plus minus Delta F. Ja, das heißt, diese Dämpfungsfunktion hat diese Korrespondenz. Wenn ich die jetzt beide miteinander falte, dann sehen Sie hier, dass die Kante hier verschliffen wird. Ja, die Kante wird hier verschliffen. Ich habe keinen abrupten Übergang mehr, sondern ich habe hier einen verschliffenen Übergang, und zwar einen Übergang hier, wo ich hier nach oben gehe und hier wieder was wegnehme. Das heißt, der Übergang hier muss ich gleich bleiben und hier muss ich gleich bleiben. Und diesen Übergang bezeichnet man als Roll-Off. Ja, Roll-Off, das heißt, wie das schön hier so, von hier aus wohl auf dieser Seite hier ausrollt. Hier wäre es ein Anrollen dazu. Ja, das heißt, ich habe einen Bereich da dazwischen, um Fpi herum. Das heißt, ich gehe von der ursprünglichen Situation aus, durch die Dämpfungsfunktion, die ich haben möchte, um dieses im Zeitbereich zu erreichen, muss ich das da falten mit dem und ich erhalte hier diesen Übergang. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich alle Zutaten jetzt zusammen und jetzt brauche ich nur das schön auseinander sortieren und schauen, was das Einzelne bedeutet. Ja? Das heißt, das ist die Ausgangssituation, das ist das Ergebnis. Der Übergang hier hat hier zweimal Delta F und dieses zweimal Delta F sitzen symmetrisch hier um das Fchi von diesem Tiefpass hier. So, jetzt schauen wir, wie es mit unseren Formeln wieder ausschaut. Ja? Das heißt, Frequenzaussage. Das heißt, wir sind hier wieder im Zeitbereich und müssen, um zur Frequenzaussage zu kommen, Fourier transformieren. So, das heißt, Fourier Transformation hier, das ist eine Multiplikation. Das hier ist eine Funktion, wo ich die Dirac nur wiederhole. Und hier habe ich etwas, was konstant bleiben soll oder nur einen Wert liefern soll, natürlich eine Konstante repräsentiert. Das heißt hier, diese Wiederholung von diesen Delta-Impulsen, dieser Kammfunktion, erinnere Sie noch einmal, Kamm bleibt Kamm. Ja? Das war das, was wir uns gemerkt haben. Die Multiplikation im Zeitbereich ist eine Faltung hier. Ja? So, bei der Kammfunktion habe ich gesagt, naja, im Wesentlichen, Kammfunktion bleibt Kammfunktion, die Gestalt ist die gleiche. Ich muss lediglich Zeit mit Frequenz austauschen und dann natürlich auch phasenrichtig, aber hier T0 muss natürlich 1 durch T0 hier stehen. Und eines muss ich noch aufpassen, wenn ich genau sein möchte, ein Gewichtungsfaktor mit 1 durch T0 gehört da noch vorher hin. Ja, das ist das Einzige, was man wirklich noch zusätzlich merken muss, wenn Kamm gleich Kamm bleibt. So, naja, hier ist es einfach, es ist eine Konstante, daher bleibt die Konstante erhalten, aus dem Delta mit einem 1 und damit erhalte ich dieses Ergebnis. Ja, das heißt, und der zweite Schritt ist hier, da ich hier eine Kammfunktion habe, bedeutet es nichts anderes, wenn ich die Kernfunktion falte hier mit einer beliebigen Funktion, natürlich jetzt hier ein Spektrum betrachtet, ähnliche Ausdehnung, wenn Sie sich vielleicht vorstellen, wie wir es vorher gehabt haben, mit diesem Anschwingen und so weiter, dann bedeutet es nichts anderes, durch diese Faltung packt sich diese Funktion hier, das heißt das Spektrum, weil es ja eine Frequenzaussage ist, an alle Stellen, wo hier die Kernfunktion im Frequenzbereich hierarchisch ist. Ja, das heißt, ich kann das jetzt natürlich in die Summe hineinschreiben. Das heißt, ich habe 1 durch die 0 und dieses V von F ist dann, und das Delta wird dann zu V von F minus N durch die 0. Ja, ich habe nichts verändert, ich habe lediglich nur eine mathematische Umschreibung hier gemacht. So, und jetzt schaue ich, was da links und was da rechts bleibt. Das heißt, ich schaue, dass rechts steht, alles was konstant bleibt. Das ist nur das T0 da sozusagen, das heißt, ich bringe das auf die andere Seite hier rüber, aber ich fahre 0 mal T0, diese Konstante, also das Produkt ist ebenfalls eine Konstante, und jetzt ist nichts anderes, ich brauche nur mehr das Ergebnis zu interpretieren. Das heißt, das an die Stellen dieser Diracs gepackte Spektrum, ja, das sich hier wiederholt, ich habe noch keine Aussage gemacht, wie das V von F überhaupt ausschaut, ja, muss aber, das einzige Bedingung, die ich stelle hier jetzt ist, muss eine Konstante ergeben. Ja, das heißt, egal wie immer hier dieses V von F in der Ausgangssituation oder V von F ausschaut, ja, es muss hier im Endeffekt als frequenzmäßige Abbildung der Intersymbolinterferenzfreiheit der im Zeitbereich, von der ich ausgegangen bin, im Frequenzbereich sich äußern dadurch, dass hier das an dieser Stelle gepackte Spektrum in Summe eine Konstante liefern muss. Ja? Wie schaut das dann aus? Ich habe hier ein V von F hier, dieses rote zum Beispiel hier gezeichnet, oder? Und ich packe dieses dann an die Stellen 1 durch die 0, minus 1 durch die 0, 2 durch die 0 und so weiter. Das heißt, ich kann es aber nur an diese Stellen hier hinpacken, wenn ich hier einen Übergang habe, der hier von dem da natürlich herkommt, weil ich das verschiebe so, dass hier während der Übergang, des Übergangs hier, sich die so aufaddieren, dass hier eine Konstante herauskommt. Und da kann nur eine Konstante herauskommen, wenn dieser Übergang eine bestimmte Bedingung erfüllt, die wir uns dann gleich anschauen wollen. Ja? Das ist bis hierher klar. Ja, wir haben im Zeitbereich das aufgestellt, sind im Frequenzbereich gegangen, haben die Bedingung gefunden, dass es hier eine, in Summe, die Summenfunktion eine Konstante sein muss. Und jetzt schauen wir, wie dieser Übergang hier gestaltet sein muss, damit eben diese Bedingung erfüllt ist und alle Filter sozusagen, die hier dann diese Übergangsfunktion erfüllen, bezeichnen wir dann als Nyquist-Filter. So, das heißt, ich schicke hier einen Kern hinein an Deltas hier, an bestimmten Nullen, da gehört immer T0 und T1 und T2 und so, oder T0, immer ist der Abstand hier, den ich hier habe, hier ist das T. Das T bezeichnet, das ist ein Buch rauskopiert. Ich habe hier das Nyquist-Filter, zum Beispiel hier als Rest-Cosine-Filter, und die liefern mir solche Impulse. Das heißt, Sie sehen hier hoffentlich einigermaßen schön, dass die Nullstellen immer exakt zur richtigen Stelle auftreten, dass immer nur ein einziger Impuls einen Beitrag liefert zu einem Ablasszeitpunkt. Ja, alle anderen sind immer Null. Das heißt, das Rest-Cosine-Filter ist ein Filter, das genau diese Bedingung erfüllt. So, ich kann jetzt meine Erkenntnis noch ein bisschen umschreiben. Ich weiß ja mittlerweile, dass hier dieser Übergang hier derart sein muss, damit wenn ich den repliziere an diesen Stellen immer, der Wert konstant bleibt. Das heißt, ich frage jetzt, wie hängt diese Ausgangssituation hier mit des Rechtecks mit diesem hier zusammen. Das heißt, ich muss um F hier herum eine Unsymmetrie haben. Ja? Und zwar nur um F hier herum brauche ich diese Unsymmetrie, dann erhalte ich hier diesen schönen, verschliffenen Übergang. Ja, da habe ich meine Sinkfunktion natürlich, die Frage ist, wie schaut dieses hier aus, dann bleiben natürlich hier die Nullstellen erhalten. Ja, das heißt, im Wesentlichen haben wir dieses Problem ja hier schon geklärt. Das heißt, bitte beachten Sie, hier ist ein Plus. Es ist wirklich additiv im Frequenzbereich, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Wenn sehr viel multipliziert, gefalten und so weiter, hier steht ein Plus natürlich. So, jetzt kommen wir zum konkreten Beispiel, das wir bereits benutzt haben, das Raised-Cosine-Filter. Das Raised-Cosine-Filter ist so ein Filter, das bei impulsförmiger Anregung die intersymbolinterferenz Freizeitimpulse liefert, die geeignet sind für die Übertragung, ja, als Summenfunktion. Das heißt, warum heißt dieses Rest-Cosine-Filter? Eigentlich müsste man es hier zeigen, das heißt die steigende Flanke hier, hier sieht man bei der Falle natürlich besser, dass da ein Cosinus drinnen steckt, der ist da hier ist angedeutet, diese Cosinus-Funktion, und ich betrachte diesen Teil hier vom Maximum hier bis zum Minimum. Das heißt, der Übergang ist cosinusförmig. Daher der Name dieses Filters Rest-Cosine-Filter. Ja? Von dem wissen wir bereits, dass es in das Symbol interferenzfreie Impulse liefert. Ja, das heißt, ich habe hier wieder meine Bandkante hier von dem Tiefpass und der Ausgangssituation, der Sinkfunktionen hier, und ich habe hier plus Delta F und minus Delta F und habe hier sozusagen in diesem Bereich hier, den man hier als Übergang bezeichnet, hier oder XS-Bandbreite hier, den Übergang hier mit einer Cosinus-Funktion. Das heißt, Cosinus-Funktion als Übergangsform hier und nicht die abrupte Übergangsform hier vom Brickwall-Filter oder so, liefert mir hier die Intersymbol-Interferenzfreiheit. Ja? Hier ist das Ganze noch einmal zusammengestellt, das wiederholt sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu oft, aber vielleicht ist es nicht so schlecht für das Wiederholung. Sie sehen hier für Alpha gleich 0 die großen Überschwinger, für Alpha gleich 1 die kleinen Überschwinger. Und Sie sehen hier im Spektralbereich für Alpha gleich 0 eine schöne rechteckige Form, während für Alpha gleich 1 sehen Sie doch ein bisschen mehr hier an Frequenzen drinnen steckt. So, bevor wir jetzt hier zum Mensch-Filter gehen, werde ich einen kleinen Versuch starten und hoffe, dass mein Matlab auch hier funktioniert und vor allem die Anzeige funktioniert. Ich bin ja im Wesentlichen experimentierfreudige Menschen. Ne? Und wenn man schon die Dinge hat, dann kann man es ja vielleicht auch irgendwie zum Laufen bringen. Wenn wir schauen, ich habe das noch nie ausprobiert mit Matlab hier und immer. Das wäre mehr oder minder hier die Impulsantwort für ein rechteckförmiger Impuls und natürlich entsprechend dann die Sinkfunktion. Das, was mich mehr interessiert, ist die Tensorimpulse und das Falter. So, die Falter zwei Rechtecke ist nicht besonders. Die Bilder, die ich in den Unterlagen drinnen habe, und habe hier einen Slider dazu. Das Schöne ist vielleicht, hier, das Anschauliche hier ist, man kann diesen Slider bewegen. Der Slider, wenn er unten ist, habe ich hier Alpha gleich 1, das heißt der Roll-Off ist 0, man nimmt diese Alpha gleich 0, das heißt ich habe eine rechte Funktion und daher habe ich hier zwei Sinkfunktionen, das ist gut, Rest-Cosine. Oder das haben wir schon. Okay, ist egal, fangen wir mit Rotreskosen an. Ja, passt. Für Alpha gleich 0 kann man ja nichts sagen. So, jetzt setze ich mich hier her und werde mal schauen, wie man zu dem anderen nichts sehen. Da kommen. Ja, jetzt da. Wir sehen, wie sich das verändert jetzt. Ja. Haben Sie aufgepasst im Kopf gehabt, alle drei Funktionen gleichzeitig im Kopf gehalten? Nein, noch einmal. So, dann schauen wir es an. Jetzt diskutieren wir mal das Ergebnis. Das Ergebnis sehen Sie hier, es ist Root-Rest-Cosine. Root-Rest-Cosine wissen wir, noch senderseitig, empfängerseitig, kommt zweimal die Funktion vor, bald dann im Zeitbereich. Das heißt, senderseitig nach dem zweiten Filter sind die Nullstellen exakt dort, wo sie sein sollen. Ja? Während der Übertragung sind sie natürlich nicht dort. Ja? Sie sehen nur relativ kleine Überschwinger hier. Das wären die exakten Nullstellen, die sind natürlich nicht vorhanden. Ja? So, wenn ich das Ganze jetzt wieder mit, da sieht man, das Spektrum wäre dazu auch nicht schlecht gewesen. Wenn man da hochgeht, sehen Sie, wie die Überschwinge immer größer werden. Und natürlich hier entsprechend haben wir da diesen unangenehmen Effekt, dass wir hier, wenn wir Abtastfehler haben, sehr große Fehler hineinbekommen. Ja, das heißt, das wäre gut Risiko sein, also ein Alpha von 1 ist ein sehr typischer Wert. Ja, das heißt, lassen wir probieren. Ja, sehen, wie sich das verändert. Oder? So, das war das eine. Moment, muss ich mal schauen. Jetzt wieder mit dem Cursor. Wo er gut ist, und schauen wir uns Restgröße an. Auch noch einmal an, wenn es hier so schön ist. So. So, das ist Restgröße. Restkosen soll natürlich nur als Summenfunktion herauskommen, senderseitig und empfangseitig. Es würde für den Sender wunderschön die Nullstellen erhalten hier, aber da in dem Fall für Alpha gleich 0 passt ja noch. Aber Sie werden dann sehen hier, wenn ich das Alpha verändere, dass dem nicht mehr so ist. Sehen hier, hier oben passt es immer, nur dort brauche ich es nicht. Ja? Sondern da unten sollen die Nullstände halten bleiben. Ja? Und daher ist es nicht der Fall gewesen. Ja? Filter sitzt im Empfänger genau an dieser Stelle und zwar kurz vor dem Entscheider. Ja? Die Aufgabe des Matched-Filters ist es hier, an dieser Stelle hier, nämlich am Ausgang des Matched-Filters, das Signal zu stören, Leistungsverhältnis ein Maximum zu machen. Warum soll es an dieser Stelle das SNR ein Maximum machen? Weil dann die einzelnen Dichten hier, ich habe das Diagramm erinnern, am weitesten auseinandergezogen sind. Ja? Das heißt, dort sind sie am weitesten entfernt und damit kann der Entscheider die verlässlichste Entscheidung treffen. Ja, das ist die Aufgabe des Matched-Filters. Wir werden das Matched-Filter ausschließlich für ABGN betrachten. Ja, also unsere Parade-Störform ist nach wie vor immer additives, weißes, rausches, rausch. So, wie komme ich zum Matched-Filter? Wir erinnern uns, Sie gehen ja aus von Center Point Detection. Center Point Detection haben wir einen einzigen Sample in der Mitte eines Symbols genommen. Dieser Sample hat bestanden aus dem gesendeten Signal, aus dem Nullsignal, am Wert des Nullsignals, plus einem zufälligen Störsample, der sich additiv überlagert hat. Ja? So, das heißt, wir haben irgendwo in der Mitte, da zum Beispiel, vielleicht wird das anders einfärben, da kann ich beides einmal erklären, aber ich denke, es ist nicht so schwierig, immer den mittleren Sample hier zu betrachten. Dann sollte man das vielleicht auch ein bisschen umzeichnen, dass der mittlere Sample nämlich einen Fehler produziert. Dann sieht man den Vorteil des Matched-Filters. Also es ist ein bisschen, man kann ein bisschen was machen, um das besser darzustellen, oder prägnanter darzustellen. So, das heißt, wenn ich immer die mittlere nehme, dann habe ich immer einen Wert und dieser eine Wert, der ist es. Ja, mehr kommt in die Entscheidungsvariable nicht hinein. So die Frage, die sich erhebt, ist, wenn ich jetzt nicht nur das Symbol einmal in der Mitte abtaste, sondern öfter abtaste und schaue, was diese einzelnen Entscheidungen liefern würden. Ja, das heißt, ich taste jetzt zum Beispiel fünfmal ab, ich taste fünfmal ab und kriege da fünfmal eine Entscheidung, die eine richtige Entscheidung ist, nämlich eine 1. Das heißt, das eine 1 wurde gesendet und eine 1 wird dementsprechend auch entschieden. Ja? So, das heißt, wenn ich hier mir jetzt fünfmal das nächste Symbol hier anschaue, die Amplitudenwerte anschaue, dann, Sie sehen hier, ich habe da dieses blaue, also dieses strichierte blaue, ist sozusagen die ursprüngliche Information. Das rote Signal hier ist das, was empfangen wurde. Ich habe da Verzerrungen eingebaut ein bisschen und habe natürlich ganz böse Amplitudenfehler auch eingebaut. Ja. Ich bemühe es einigermaßen realistisch zu halten, aber man kann es nicht ganz innerhalb von 5 Bits zeigen, was da herauskommt. Ja. Daher, so ganz realistisch ist diese Darstellung der roten Kurve nicht. Ja. So, das heißt, da würde ich ebenfalls eine richtige Entscheidung treffen. So, da kommen jetzt zwei Einsen hintereinander und Sie sehen dadurch, dass der da noch ein bisschen nachhinkt oder ein bisschen seine Verzögerung hat, ist der erste Wert einmal drunter, das heißt, der würde einmal eine Null liefern, was nicht dem der gesendeten Symbol entspricht. Ja? Dann gibt es wieder ein paar mehr, das heißt, da aufgrund von Mehrheitsentscheidung, ich zähle das einfach aus und sage, wer hat die Oberhand bekommen, daher brauche ich eine ungerade Anzahl da drinnen und sage, ich habe noch immer ein richtiges Ergebnis. Ja? Wenn ich hier zum Beispiel schaue, das nächste da wäre zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt eine massiver, impulsiver Amplitudenstörung hier. Ja? Die wird wahrscheinlich bei ABGM kaum auftreten in dieser Form, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann habe ich hier einen Fehler. Das heißt, trotzdem ich hier nur einen Fehler drinnen habe, aber nur immer 4 richtige Entscheidungen, auch die Mehrheitsentscheidung liefert hier das richtige Ergebnis. Wenn ich hier zum Beispiel immer diese Werte hier hernehmen würde und nur einmal abtasten an dieser Stelle zum Beispiel, dann hätte ich 2 Fehler gemacht. Ja? So habe ich mehr oder minder durch Mehrheitsentscheidung hier eine verlässlichere Entscheidung bekommen. Diese Entwicklung hier ist nur, soll nur zur Motivation dienen. Sie ist nicht ganz richtig. Ja? Sie ist nicht ganz richtig für das Matchfilter, weil ich hier Subentscheidungen treffe und diese Subentscheidungen auszähle. Ja, das Matchfilter entwickelt diese Idee sozusagen weiter, das samplet nicht mehrfach diesen Impuls und zählt es aus, sondern ich kann jetzt da hier zum Beispiel das da aufsummieren. Ja, dann habe ich genau dasselbe, wie wenn ich eine Mehrheitsentscheidung mache. Dieselbe Information, die drinnen steckt für meine Entscheidung. Das heißt, das Matchfilter integriert. Ja, das heißt, es summiert nicht und es integriert in diesem Zeitbereich hier auf und es integriert hier entsprechend auf. Und daher habe ich sehr dicht und viele Zeitwerte hier, viele Amplitudenwerte hier drin. Ja, das heißt, je mehr ich hineinnehme, umso verlässlicher wird das Ganze. Das heißt, hier die Entwicklung, die Idee des Matchfilters ist die hier, sich nicht nur auf einen einzigen Wert zu verlassen, sondern das Signal analog gesehen hier über den gesamten Symboldauer zu betrachten und schauen, was kommt da raus. Und daher brauche ich die Integraloperation dazu. Ja, das heißt, wenn ich hier dann drüber schaue, habe ich den sogenannten hier Integrate and Dump Detector. Das heißt, zu Symbolbeginn hat er den Wert 0, das ist wie ein Integrator. Dann bildet er das Produkt aus dem empfangenen Signal mit dem Referenzsignal, das ich hier als Endsignal einmal postuliere. Das heißt, er multipliziert es nicht immer mit 1, damit verändert er aber nichts dran. Ja? Die Multiplikation mit 1, das heißt, er integriert die kommende Kurvenform auf und schaut, welchen Wert hat der Integrator am Ende der Symboldauer. Und ist dieser Wert dann größer wie der Referenzwert 0, dann entscheidet er sich für eine 1. Ist er kleiner, dann entscheidet er sich für eine 0. Er muss natürlich, um für das nächste Symbol gleiche Ausgangssituation zu haben, den Integrator nach anschließend, nach absolviertem Auslesen des Wertes und Weitergeben an den Entscheider wieder 0 setzen. Das heißt, er muss wieder von vorne beginnen. Ja? Weil sonst wäre man Plusimpuls oder an der Negative kommen, dann geht es rauf und runter. Und so. Ja, das heißt, es setzt ihn auf 0, hat wieder die gleiche Anfangssituation, Ausgangssituation und dann geht es sozusagen auch in die, für beide Polaritäten in die andere Richtung. Das heißt, der Integrate and Dump sozusagen ist der einfachste Form oder Realisierung des Matchfilters, auf die wir dann im Endeffekt kommen. Ja, das heißt, wir versuchen hier auf sehr, sehr anschauliche Art und Weise die Idee des Netzfilters zu präsentieren, indem man mehr Informationen in die Entscheidungsvariable hineinpackt und dann natürlich entsprechend einen Gewinn dafür bekommt, indem man hier die Idee ausnutzt, dass ich mittelwertfreie Störung habe. Denn durch die Integraloperation werden die Fluktuationen der Störungen in etwa ausgeglichen sein, also irgendwo zu Null herausmitteln, während der Gleichanteil des Signals, der da drinnen steckt, übrig bleibt. Ja? Das heißt, der Integrator kann nur, wenn nur positive Flächen sind, kann der Integralwert nur positiv sein. Ja? Und wenn dieser Wert hier eine Konstante ist, dann habe ich halt eine Gerade durch das Aufintegrieren. Das heißt, der liefert immer das Richtige. Er wird lediglich gestört durch die Fluktuation des Störsignals. Aber die Fluktuation des Störsignals haben wir vorausgesetzt, dass über längere Zeit betrachtet mittelwertfrei ist und daher dort den Wert 0 liefern muss. So, wie schaut das einmal prinzipiell aus hier? Matchfilterdetektion. Ich habe hier ein Eingangssignal, das besteht aus meinem Nutzsignal plus einem Störsignal. Dann schicke ich das einmal durch einen Filter, das ich einmal prinzipiell als Matchfilter bezeichne und erhalte ein Ausgangssignal. Ja, das ist ein lineares Filter, das heißt, das Ausgangssignal bestimmt sich natürlich als Faltung des Eingangssignals mit der Impulsantwort dieses Matchfilters. So komme ich zum Ausgangssignal. Nach Ablauf der Symboldauer taste ich diesen Wert dieses Ausgangssignals ab und füttere, also da habe ich einen konstanten Wert hier, der groß geschrieben, und füttere diesen Wert der Entscheidung zu und sage, ja, schau, ob das größer oder kleiner wie 0 ist. Ja, und der trifft dann die eigentliche Entscheidung hier. Ja. So, das heißt, was wir hier bestimmen müssen, ist die Übertragungsfunktion des Matchfilters. So, das heißt, damit hier die Entscheidung aber am verlässlichsten wird, wissen wir aufgrund unserer Schwellwertentscheidung, aufgrund unserer Herleitung, dass hier das SNR Maximum sein muss. Und zwar ist es ein Leistungsverhältnis. Ja. So, das heißt, ich kann hier sozusagen einen Quotienten als Signalleistung zu Störleistung und schauen, wie bildet sich das jetzt ab, wie erreiche ich hier durch eine bestimmte, gut gestaltete Übertragungsfunktion den Umstand, dass hier das SNR Maximum wird. Weil der muss die Entscheidung treffen. Der tut nur vorbereiten. Ja, der schaut nur, dass das Nutzsignal unbehelligt bleibt und das Störsignal möglichst gut benachteiligt wird. Ja. Und hier das Verhältnis zu maximieren. So, damit hier aber, wenn ich weiß, dass hier das SNR Maximum sein muss, und hier die Übertragungsfunktion im Frequenzbereich, ich haben möchte, weil es für ein lineares Filter im Wesentlichen von besonderem Interesse ist, weil deshalb kann ich natürlich im Zeitbereich kommen über die Impulsantwort, Fourier-Rücktransformation. So, das heißt, ich brauche eine Aussage, wo man die Leistung sieht. Ja, da steckt die Leistung drin. Ich brauche irgendetwas, wo ich die Leistung erkennen kann. Ja? Die Leistung erkenne ich hier im Frequenzbereich oder am besten natürlich über das Leistungsdichte- oder Energiedichte-Spektrum. Ja? Das heißt, wo muss ich ansetzen? Ich muss ansetzen beim Leistungsdichte-Spektrum oder beim Energiedichte-Spektrum der beteiligten Signale. Also des Nullsignals S und des Störsignals N. Ja? Und dann schaue ich, dass ich hier dieses Verhältnis bilden kann, zumindest optisch bilden kann, damit weiß ich auch, was ich rechnerisch tun muss. So, das heißt, ich habe hier ein V von T, aber hier ein V von F, den Frequenzbereich, und ich habe hier zum Beispiel mein Energiedichte oder Leistungsdichte Spektrum. Ja, also V von F Quadrat. Ja. So, das heißt, ich habe hier mein Leistungsdichte Spektrum meines Nutzsignals. Und ich habe hier zusätzlich noch gezeichnet das leistungsdichte Spektrum hier meines Störsignals. Wenn ich das energiemäßig betrachte hier, dann muss ich auch mit T0 multiplizieren, dann habe ich im Vergleich der Energiedichte Spektren da drinnen. Das ist ein Skalierungsfaktor, das ist eine Konstante, daher spielt es keine große Rolle. So, frequenzmäßig sehe ich die Leistung, indem ich das Integral bilde hier über das leistungsdichte Spektrum. Ja, das heißt, das leistungsdichte Spektrum war ja nichts anderes als die Leistung des Signals verteilt im Frequenzbereich. Wenn ich zur Leistung wieder kommen möchte, muss ich das wieder frequenzmäßig aufsammeln. Das heißt, aufakkumulieren, aufintegrieren. Ja? So, das heißt, jedes kleine Streifchen, das heißt, in einem bestimmten kleinen Streifchen hier Delta F drin, ja, kann ich mir jetzt das Verhältnis bilden von der Leistung, die unter der Rotenkurve liegt, das heißt, das ist die Fläche unter der Rotenkurve, und verglichen oder als Verhältnis angeschrieben mit der Fläche, die unter der grünen Kurve liegt. Da ich hier aber A wie Gen vorausgesetzt habe, weiß ich, dass das leistungsdichte Spektrum von A wie Gen eine Konstante ist. Ja? Das heißt, diese Funktion als Quotient gesehen, als eine Konstante ist, wird keinen besonderen Einfluss bei der Verhältnisbildung haben. Weil also ja alle Bereiche hier, wenn ich gleiche Deltas hier annehme, gleiche Frequenzstreifchen hier annehme, Breite von den Frequenzstreifchen, dann wird die keinen Einfluss haben, dass immer gleichen Beitrag liefert. Das heißt, das Verhältnis wird ausschließlich hier von der Rotenfunktion bestimmt werden. Ja? Und Sie sehen jetzt, wenn ich hier zwei Streifchen zeichne hier, in einem bestimmten Abstand zueinander, dann sehen Sie hier, dass dieses Streifchen natürlich ein besseres Verhältnis hat, als wir dieses Streifchen haben. Ja? So, daher liegt die Idee nahe, jetzt das Filter, die Übertragungsfunktion des Filters, die ich dann brauche, wenn ich das eingangsleistungsdichte Spektrum habe, muss ich natürlich mit der quadrierten Übertragungsfunktion wieder auf das ausgangsleistungsdichte Spektrum kommen. Das heißt, was liegt hier nahe hier als Gewichtungsfunktion? Diese Funktion, nämlich das gesuchte Signal, das heißt das leistungsdichte Spektrum des gesuchten Signals, schon herzunehmen. Ja, da der andere, die Störung keinen Einfluss hat, ist eine Konstante, nehme ich sozusagen und zerschneide hier diese Streifchen und ich gewichte diese Streifchen natürlich nach dem Verhältnis dieser Funktion, die ich hier habe. Ja, es bietet sich die Funktion, die ich suche hier, automatisch an, hier um das Verhältnis von Signalleistung zu Störleistung zu maximieren. Daher bezeichnet man es auch als signalangepasstes Filter, weil es natürlich das SNR maximiert und weil das Signal selbst schon herangezogen wird hier als Gewichtungsfunktion. So, was bleibt mir jetzt noch über hier, meine Erkenntnisse zusammenzuschreiben? Das heißt, ich weiß, wie sich das leistungsdichte Spektrum jetzt übersetzt hier auf den Ausgang, damit ein Maximum auftritt. So, das ist die halbe Wahrheit, da ich hier das leistungsdichte Spektrum habe, habe ich keine Phasenbeziehung. Ja? Keine eindeutige Phasenbeziehung, vor allem auch für das Störsignal nicht. So, ich brauche jetzt noch eine zweite Bedingung. Das heißt, amplitudenmäßig habe ich eine Bedingung gefunden. Ja? Phasenmäßig habe ich noch keine Bedingung gefunden. Das ist hier ein bisschen eine einfache Darstellung, das wäre mein Nullsignal. Das wäre zum Beispiel hier periodisch, würde sich das wiederholen zur Einfachheit der Erklärung. Das heißt, ich kann jetzt dann auch Fourier dieses einfache Signal hier darstellen in Form von Aufbaufunktionen. Ja, das heißt, ich kann das zerlegen hier frequenzmäßig und kann sagen, ja, V1 plus V2 liefert das da oben zum Beispiel. Da haben wir ein bisschen mehr dazu. So, was Sie hier sehen, hier habe ich zum Beispiel 2 mal minus 180 Grad und Phasendrehung drinnen. Ich kann auf jeden Fall hier mein Eingangssignal, mein Spektrum hier, als Linienspektrum natürlich gesehen, als periodisches hier, als Betragsspektrum und Phasenspektrum hier ansehen. Da ich hier 2 sozusagen minus 180 Grad habe, habe ich auch hier, das um einigermaßen konform zu sein, mit minus 180 Grad dargestellt, angedeutet. Ja. So, das ist das, was aber hier in das Filter hineinkommt. Und da hinten ist was rauskommt, und das sollte natürlich ein Maximum sein bezüglich Signalleistung zu Störleistung. So, das heißt, ich gehe jetzt zum Ergebnis. Das heißt, wenn ich dieses hier so habe, irgendwie zugeordnet, dann möchte ich, dass nach Ablauf der Symboldauer die Maxima aller einzelnen Aufbaufunktionen hier wunderschön so übereinander stehen. Mit in Summe dieser rote Wert hier erreicht wird. Das heißt, ich möchte eine konstruktive Überlagerung exakt zum Entscheidungszeitpunkt haben. So, wie kann ich das jetzt da realisieren? Erst wenn ich von Haus aus, das wären zum Beispiel lauter Cosinus-Funktionen da. Ja, für die Cosinus-Funktionen, ich kann es genauso mit den anderen spielen hier, würde das bedeuten, der ganze Maximum, wenn die Phase 0 ist. Ja, das heißt, egal wie die Phase vorher war, beim Abtastzeitpunkt muss sie 0 sein. Das heißt, ich muss hier sozusagen diese Phasen, egal wie sie hier als Eingangssignal sich präsentieren, das Filter muss das da rückgängig machen, damit hier das sogenannte Nullphasenspektrum herauskommt. Das heißt, damit die so schön übereinander stehen, muss da der Null herauskommen. Ja? Das heißt, wenn ich hier das V von F habe, weiß, wie das ausschaut. Das ist ja mein Senderimpuls, den kann ich gestalten, ich weiß, wie er ausschaut, ich weiß, welche Fourier-Transformierte er hat. Dann weiß ich auch, dass hier durch V Stern sozusagen, hier durch Multiplikation hier mit V von F und V von Stern und das V Quadrat hier drinnen. Das heißt, ich habe da sozusagen alles Null und da mache ich alles rückgängig, ja, um ein reelles Signal zu erhalten. So, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist hier eine Verzögerung vorzusehen. Das heißt, für die Verarbeitung braucht das Bild dann natürlich eine bestimmte Zeit und das Ergebnis darf natürlich erst nach Ablauf von den Null zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich habe hier eine lineare Phase noch zu berücksichtigen, hier aufgrund der Verzögerung Zeit hier um die Null. Ja, hier habe ich ja praktisch keinen Zeiteinfluss oder hineingebracht. Ich brauche aber, um das Filter kausal zu machen, hier eine Laufzeit drinnen. Das heißt, das Ergebnis kann ich vorher feststellen, bevor die Zeit abgelaufen ist, dass er wirklich eingetreten ist. Ja? So, das heißt, ich habe hier entsprechend mein V Quadrat und ich habe hier entsprechend hier eine bestimmte Phase. Das heißt, ich habe zwei Erklärungen benutzen müssen, um auf die Betragsbedingung und die Phasenbedingung zu kommen. Die Betragsbedingung war offensichtlich, da hier die Störung ein konstantes Leistungsdichtespektrum hat, die Information, die drinnen steckt, in der Übertragungsfunktion hier als Leistungsdichtespektrum angesehen, der gesendeten Funktion. Um die Phasenbedingung aufzustellen, habe ich hier ein Zeitmodell benutzt und so getan, wie wenn das periodisch wäre und sich in seine einzelnen Funktionen zerlegen ließe und dann entsprechend zum Ablasszeitpunkt konstruktiv sich übereinander stellt zu diesem Zeitpunkt, um den maximalen Wert zu liefern. Das heißt, das Mesh-Filter zerlegt das Einzelne und so weiter, konstruktive Überlagerung, Nullphasenspektrum, lineare Phase. Das heißt, die Phasenbedingung ist einmal das, was vorher war, Phi von F, muss sich natürlich umdrehen, R minus hier, und dann noch entsprechend verzögern um T0. Das heißt, ich kann jetzt meine Bedingungen zusammenschreiben. Die Mesh-Filter-Bedingung war, dass die quadrierte Übertragungsfunktion dem quadrierten Spektrum entspricht, mit irgendeiner Anpassungskonstante K, die willkürlich sein kann, die frequenzunabhängig ist, der keinen Einfluss da hat, und diese Phasenbedingung. So, und wenn ich mir das jetzt so richtig auf der Zunge zergehen lasse, dann habe ich hier ein V, das ist V Quadrat, kann ich dann umschreiben als V mal V Stern und so. Das heißt, ich kann hier das H von F Quadrat oder die komplexe Übertragungsfunktion gewinnen, indem ich hier die Information der Amplitude und die Information der Phase in einer Gleichung zusammenführe. Das heißt, ich habe da meine Übertragungsfunktion des Mesh-Filters, also beliebiges K halt, V von F Stern, das ist dieses Ding, was da drinnen ist, das heißt V und V Stern mal EO minus J Omega T0, das ist lediglich die Verzögerung, die ich hier brauche, um das Filter kausal zu machen. Das heißt, ich habe in einer Gleichung alles zusammengestellt und das ist die Mesh-Filter-Gleichung, die ich hier sozusagen im Frequenzbereich als Filterübertragungsfunktion, ein lineares Filter hier, zusammengestellt habe. Ja? Das heißt, das ist alles, was man braucht hier, um das Mesh-Filter zu verstehen. Alles, was jetzt noch folgt, ist nichts anderes als ein Umschreiben aufgrund von mathematischen Gesetzen eine andere Darstellung. Aber die Entwicklung ist fertig, die Ideen sind fertig, die Gleichung ist gefunden und ob ich die jetzt dann auch rücktransformiere und in den Zeitbereich bringe und mir anschaue, wie man im Zeitbereich halt dann das Mesh-Filter realisiert, ist reine mathematische Angelegenheit nur mehr. Ja, da steckt keine ingenieursmäßige Information mehr drinnen, wie das Mesh-Filter zu gestalten ist. Da steckt alles drinnen, was ich brauche. Ja? Und wenn ich das natürlich in den Zeitbereich bringe hier, dann habe ich die Impulsantwort dieses Mesh-Filters, weil mich natürlich das Ausgangssignal interessiert, daher brauche ich die Impulsantwort, die ich falten muss mit dem Eingangssignal hier, damit ich zum Ausgangssignal komme. Das heißt, der Umstieg in den Zeitbereich ermöglicht mir sozusagen, das Zeitsignal, das Ausgangssignal zu bilden. Und wir wollen ja das Ausgangssignal haben, wir wollen ja das dann abtasten am Ende der Symboldauer und diesen Wert dem Entscheider zur Verfügung stellen. Ja? Aber die ganze, ganze Geistreiche, wie komme ich zu dem Mesh-Filter, ist alles erledigt mittlerweile. Ja? Alles, was jetzt nicht mehr folgt, ist nur mehr umformen, umwandeln, andere darstellen, da tut sich sonst nichts mehr. Und wie realisiert man es dann und so, wie wird es aufgebaut, wie schaut es aus bei unipolarer Signalisierung, bei bipolarer, bei orthogonaler und so weiter. Ja, das sind nur mehr Anwendungen auf die Architektur der Signalisierung, wie ich sie haben möchte. Ja. Aber die Mesh-Filter-Gleichung selbst, die ist fertig. Ja. Das heißt, es hat sich sozusagen mehr oder minder durch Auszählen oder wo sehe ich das SNR aufgezwungen, die Darstellung, und wir sind sozusagen hoffentlich auf relativ natürliche Art und Weise zur Weltfilterkennung gekommen. Und das ist natürlich eine große Errungenschaft für diese Vorlesung und es ist natürlich wert, hier eine Pause zu machen von 5 Minuten und 4 Sekunden. Eine Frage, die ich nach Hause gehen, Sie können Sie kommen.